Die Jumiko lebt davon, dass Bibelarbeiten, Seminare gehalten werden, dass Zeugnisse von Missionaren gegeben werden, die Missionsausstellung, die zwischen den Veranstaltungen zur Verfügung steht, um sich da zu informieren über Mission. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, wer steht denn jetzt hier gerade vorne? Mein Name ist Detlef Gabers. Ich bin Öffentlichkeitsreferent der Deutschen Missionsgemeinschaft und ich war bis vor kurzem für 8 Jahre als Missionar, wobei man das dort nicht sagen darf, in der Türkei tätig. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass wir Einblicke bekommen in das Leben von Missionaren. Solche, die sich aufgemacht haben, die alles gewagt haben, um das Evangelium im wahrsten Sinne des Wortes bis an die Enden der Erde zu tragen. Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt Gerald Müller hören werden. Ich nenne nur einige Stichworte und wir wissen sofort, in welchem Land er tätig ist. Die Stadt, hat er mir vorher noch gesagt, habe ich immer noch nicht gelernt auszusprechen. In dem Land, wo er arbeitet, da gibt es die sogenannte Ein-Kind-Politik. Da fanden die Olympischen Spiele statt im Sommer. 1,3 Milliarden Menschen leben dort. Und es gibt etwa 80 bis 100 Millionen Christen. Gerald war dort mit seiner Familie über 8 Jahre mit den christlichen Fachkräften international, CFI, tätig als Fachkraft. In China gibt es die Ein-Kind-Politik. Familie Müller hat 7 Kinder und etliche davon sind auch in China geboren. Ich bin gespannt, Gerald, was du uns jetzt weitergeben wirst.
Guten Morgen, mein Name ist schon genannt worden, Gerald Müller aus Gießen, möchte ich mal sagen. Und mit meiner Frau Lilian bin ich in der Tat fast 10 Jahre in China tätig gewesen für christliche Fachkräfte international. Und was auch schon angeklungen ist, dass von unseren 7 Kindern 3 im Gepäck waren, als wir ausgereist sind und 4 vor Ort dazugekommen sind. So viel zum Thema Ein-Kind-Politik in China. Es soll aber heute nicht um unsere Kinder gehen, sondern darum, wie der Herr mich persönlich neu herausgefordert hat. Denk an deinen Nächsten, so heißt die Jugendmissionskonferenz vom Titel her dieses Jahr. Der Nächste bitte, so soll der Vortrag vom Theo Lehmann heißen, wenn er heute Morgen hier spricht. Und da hat der Herr in letzter Zeit ganz neu zu mir geredet. Unser Einsatz in China bestand darin, Deutsch zu unterrichten. Und wir durften in diesen 10 Jahren von 1999 bis Sommer 2008 erleben, diesen großen geistlichen Aufbruch, der in China heutzutage stattfindet. Und das ist ein Vorrecht für uns gewesen, bei allen Härten. Wir waren in einem schwierigen Teil Chinas, klimatisch und von vielen anderen Aspekten her, durften wir doch erleben, wie dieses Land sich heute öffnet für das Evangelium, wie die große Mauer, die auch in den Köpfen der Menschen da ist, gegen diese Religion, die aus dem Westen kommt, bricht, zusammenbricht, weil man einfach sucht nach ewigen Wahrheiten, nach ewigen Dingen. Und wir waren in diesen Jahren mit dabei und haben erlebt, wie dieses Volk sich öffnet für Christus als Herrn, für Gott, der seinen Sohn als Retter gesandt hat. Und was ich jetzt schon angedeutet habe, dieser Einsatz ging für uns als Familie letzten Sommer im Juli zu Ende. Aus verschiedenen Gründen sind wir zurückgekommen und seit August wohnen wir in Stuttgart. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man lebt in Deutschland, wir sind jetzt ein halbes Jahr hier und im Vergleich zu diesem geistlichen Aufbruch in China, zu diesen unzählbaren Bekehrungen, die stattfinden, auch in unserem persönlichen Umfeld, wie wir es in unserer Arbeit dort erlebt haben, wenn man von daher nach Deutschland kommt, steht man in seinem eigenen Volk und fragt sich, was ist denn hier los? Wir haben doch das Evangelium im Herzen, wir wollen es gerne weitergeben, aber wie komme ich denn an die Menschen in meinem eigenen Volk heran? Die Nachbarn, die Schulkollegen vielleicht, die Studienkollegen in der Stadt, die Menschen, denen wir begegnen, wie geht es denn hier jetzt weiter mit dem Evangelium? Alles scheint, verzeiht mir, wenn ich es so aus meiner Sicht darstelle, relativ kalt. Die meisten geistlichen Dinge, die man zu vermitteln versucht, wirken für die meisten Menschen, ja, ist mir eigentlich egal, die Menschen sind gleichgültig. und aufs Ganze gesehen unnahbar. Und an dem Punkt musste der Herr mich ganz neu packen. Und das war in der Zeit der Weihnachtseinkäufe. Da war ich in Stuttgart in der Innenstadt unterwegs, so ein bisschen Weihnachtsmarkt und man läuft so durch die Gassen. Plötzlich komme ich zu einer Ecke, die ich vorher nicht kannte, Rotebühlplatz, und stehe vor einem Kaufhaus, 3 Stockwerke, und es ist ein chinesisches Kaufhaus in Stuttgart. Und ich bin also rein mit 2 von meinen Kindern und wir sind da durchgelaufen wie durch so ein Wunderland, dass wir sagen, ach, ist das schön, alles wie bei uns in China früher. Und wie so kleine Kinder, oh, danke Herr Jesus, hier gibt's ja all den Ramsch, den wir früher auch drüben gekauft haben. Aber einfach, weil wir uns so gefreut haben, die vertrauten Sachen wiederzusehen. Und in diesem Kaufhaus gibt's auf der 2. oder 3. Etage auch große Bilder. Und eins davon oder mehrere davon sind vom Herrn Jesus. Ja, Jesus Christus, großformatig, nicht A3, sondern A2, A1, große Poster von Jesus Christus. Und darüber bin ich mit der Verkäuferin ins Gespräch gekommen. Und es stellte, dass ich sagte, glaubst du an diesen Mann, der da auf dem Poster ist? Und sie sagt, nee. Ich sage, ja, das ist Jesus Christus, Retter, von Gott gesandt, für dich. Und hat sie überhaupt nichts mit zu tun. So, und jetzt kommt der schwierige Teil für mich. In dem Moment stehe ich da, ich habe kein chinesisches Traktat in der Tasche, keinen Einladungszettel für die chinesische Gemeinde in Stuttgart. Und da hat der Herr mich gepackt und sagt, Gerald, der Schriftgelehrte hat den Herrn Jesus gefragt, wer ist denn mein Nächster? Wir werden davon noch mehr hören heute. Und da hat er zu mir gesagt, Gerald, das ist dein Nächster, jetzt. Es geht nicht darum zu jammern, oh, damals in China, Bekehrungen, Gemeindewachstum und wir waren dabei. Du bist jetzt in Deutschland, mach dich bereit für eine neue Ernte, in der ich dich sehen will. Mach dich bereit, das Evangelium hier zu verkünden, wo ich dich jetzt mit deiner Familie hingerufen habe. Du trägst dieses Evangelium im Herzen, das ich auch euch einladen möchte. Wir tragen so viele Taschen mit uns rum. Jackentaschen, Aktentaschen, Schulranzen, Handtaschen, Rucksäcke. Packt euch einige der Seitentaschen voll mit chinesischen Traktaten, türkischen Traktaten, deutsche Traktate. Träumt nicht davon, oh, ich könnte ja mal China-Missionar werden. Ich könnte mal das Evangelium in die Türkei tragen. Der Herr hat die Menschen aus diesen Völkern als Gäste und Mitbewohner dieses Landes hierhin geschickt. Füllt euch die Taschen und gebt es weiter. Und das ist das, wozu ich euch heute einladen möchte. Und das, wo der Herr mich gepackt hat und gesagt hat, Herr Gerald, der Nächste, der ist es jetzt und hier, der dir gegenübersteht, mach dich bereit für diese Ernte. Zum Abschluss möchte ich euch ein E-Mail vorlesen, das ich am 28. Dezember aus China bekommen habe. Nur 2 Sätze daraus. Lieber Herr Müller, kennen Sie mich noch? Ich bin eine Deutschstudentin an Ihrer Universität in China gewesen. Vielleicht haben Sie mich schon vergessen. Ich trage eine weiße Brille. Und dann schreibt sie weiter. Und dann schreibt sie ganz beiläufig, und am 25. Dezember habe ich mich taufen lassen. Ich bin froh. Ich bin auch froh, die Erntearbeit in China geht weiter, auch ohne uns. Und ich möchte euch und mich selbst heute herausfordern, in der Erntearbeit hier in Deutschland, an eurem Nächsten, Dienst am Nächsten, in der Liebe Gottes, mit dem Evangelium von Jesus Christus, in dieser Erntearbeit zu stehen. Danke.
Ganz herzlichen Dank, Gerald. Ich denke, das nächste Mal, wenn wir zur türkischen Dönerbude gehen oder ins China-Restaurant, ist es gut, Literatur dabei zu haben. Ich habe mit einem Ehepaar in Hannover mitgearbeitet. Die haben die Chinesen hier in Deutschland erreicht, missionarisch essen gehen, war ihre Initiative, die sie gegründet haben, und haben die Chinesen, die über Stunden tageweise in den Restaurantküchen arbeiten, die nicht herauskommen, so erreicht mit dem Evangelium. Es sind Gemeinden unter Chinesen hier in Deutschland entstanden und entstehen weiter. Dafür können wir danken. Wenn Familie Müller sich schlafen gelegt hat, dann krochen gerade Bettina und Kai Bauer aus ihren Betten und umgekehrt. Wir machen jetzt einen Sprung auf die andere Halbkugel dieser Erde. Ich darf dich, Bettina, jetzt nach vorne bitten. Du warst mit deinem Mann für 3 bzw. 6 Jahre auf Haiti, auch mit CFI, als Fachkraft, du bist Lehrerin von Beruf. Wir sind gespannt, was du erlebt hast auf Haiti.
Okay. Auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ja, wieso 3 und 6 Jahre? Steige ich doch gleich ein. Ich bin quer eingestiegen in die Mission, einfach indem ich gesagt habe, ja, ich will, und einen Mann geheiratet habe, der schon 3 Jahre in Haiti ein Aufforstungsprojekt geleitet hat. Ja, und so kommt man in die Mission auch. Ich bin dann als mit ausreisende Ehefrau mitgegangen nach Haiti und habe erfahren, dass ich dadurch einfach die Freiheit hatte, auf Gott zu hören und zu schauen, Herr, was hast du für mich dort vorbereitet? Wo willst du mich haben? Und Gott hat auch nicht lang auf sich warten lassen. Es gab viele Anfragen, aber er hat immer gesagt, mit dem zweiten Timotheusbrief hat er immer zu mir gesagt, und du aber bleib bei dem, was du gelernt hast. Und ich habe gelernt, ich bin Erzieherin und habe noch eine Lehrerinnenausbildung für geistig und körperbehinderte Kinder gemacht und habe gedacht, naja, dann bin ich ja mal gespannt, Herr, was du für mich hast. Und er hatte was für mich, und zwar ein Projekt für behinderte Menschen in der Stadt, wo wir gewohnt haben, was sehr außergewöhnlich ist. Und dort sollte ich in einer Schule mitarbeiten für junge, körperbehinderte Frauen, die dort wie in einem Internat leben. Es ist eine kleine Schule. Wir haben neu angefangen mit einer Klasse von 12 jungen Frauen. Und ich möchte euch kurz was von einfach, damit ihr ein bisschen einen Einblick habt, wie Menschen auch aufwachsen können. Eine junge Frau, die kam, Marie Jo, beide Beine überm Knie amputiert. Das ist mit 7 Jahren passiert. Sie ist im schlimmsten Slum von Haiti aufgewachsen, in Cité Soleil, Stadt des Lichts heißt es eigentlich. Ist mit 7 Jahren dort vom Zug überfahren worden und man konnte ihr Leben nur retten, indem man ihr eben beide Beine abgenommen hat. Oder Miros, die ist als Kind ins Feuer gefallen. In Haiti kocht man eben mit Feuer noch. Hat dort Verbrennungen erlitten, wurde auch an mehreren Stellen amputiert. Die Nase konnte man zum Glück in Amerika nochmal richten lassen. Ja, und dann sind eben 12 junge Frauen auf mich zugekommen. Und ich sollte für die Freizeitgestaltung machen und Bibelarbeit und gucken, so dass das soziale Miteinander in dieser Gruppe funktioniert. Ich habe dann so tolle Sachen gelernt wie Rollstuhlbasketball oder wie man eben aus einer Kokosnuss Schmuck herstellen kann und solche Sachen. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Aber die Priorität war die Bibelarbeit mit den jungen Frauen. Und so habe ich angefangen, ihnen einfach Gott nahe zu bringen durch die ersten Bibelarbeiten. Und es haben sich dann ganz schnell, und es war einfach ein Geschenk von Gott, war wie eine Ernte, ich durfte Ernte einfahren, haben sich 5 junge Frauen bekehrt und später noch eine junge Frau. Und man hat an ihrem Gesicht gesehen, die Veränderung, einfach die dadurch passiert ist, dass Jesus in ihr Leben gekommen ist. Und trotzdem habe ich gespürt, dass der Heilige Geist immer seinen Finger drauf legt. Bettina, Versöhnung. Versöhnung ist ein ganz wichtiges Thema für diese Frauen und Vergebung. Ich meine, wenn man in der gleichen Straße lebt wie sein Vater, aber bei der Tante aufwächst und der Vater 3 Häuser weiterlebt und nichts mehr mit einem zu tun haben will, dann ist Versöhnung und Vergebung ein großes Thema und auch nicht leicht. Und ich wusste aber immer nicht, wie ich es anfangen soll. Und dann hat sich einmal in der Bibelarbeit immer auf Vergebung gekommen und dann sagt eine von den Mädchen, ja, weißt, klar will ich, dass Jesus mir vergibt, aber dem und dem, dem kann ich nicht vergeben. Und dann haben wir mehrere Bibelarbeiten zu dem Thema Vergebung gemacht und auch sich zu versöhnen und dem Nächsten zu vergeben und ihnen angeboten, dann auch im Einzelgespräch einfach Dinge loszuwerden. Und es ist in der Gruppe, also sie waren so offen, dass sie es dann auch in der Gruppe machen konnten und haben Vergebung ausgesprochen von Menschen, die sie verletzt hatten, von Menschen, die sie an die Seite gestellt haben, auch von ihren Erfahrungen mit ihrer Behinderung. Und das habe ich einfach erlebt, das war der Schlüssel dazu, einmal, dass sie selber dann danach Heilung erleben konnten, an sich selber, an ihrer Seele, an ihrem Geist. Und zweitens auch, was mich sehr berührt hat, war einfach, dass sie zum Dienst berufen worden sind. Ihr Anliegen war dann, also ich bin nach Hause gefahren, also unser Dienst war vorbei dort. Und bevor wir gegangen sind, sind die Frauen auf mich zugekommen und haben gesagt, bitte bete nochmal für mich, dass wenn ich jetzt heimfahre in die Sommerferien, dass ich zu Hause ein Zeugnis sein kann in meiner Familie, dass ich meinem Bruder ein Zeugnis sein kann, dass ich mit meiner Mutter besser klarkomme, dass ich meiner Familie von Jesus erzählen kann. Sie wollten wirklich für Jesus auch in ihrer Familie einen Dienst tun und Jesus einfach mit ihnen bekannt machen. Und es hat mich sehr berührt. Und ich bin jetzt seit über einem Jahr mit meinem Mann wieder in Deutschland. Und ich merke, dass Versöhnung und Vergebung hier ein wichtiges Thema ist. Ist für mich hier in Deutschland ein ganz großes Thema wieder geworden, ganz neu für mich selber. Und ich musste gestern einfach auch zum Telefonhörer greifen und bei meiner Schwester anrufen und mit ihr einfach nochmal was klären, bevor ich hier irgendwas über Versöhnung und Vergebung reden kann. Und das wünsche ich euch und mir, dass wir da weiter auf dem Weg sind. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Bettina. Vergebung, Versöhnung, das ist auch das Stichwort, das mich auch dazu führt, jetzt Theo Lehmann hier nach vorne auch zu bitten. Bruder Lehmann, wir haben uns das erste Mal jetzt hier, im Grunde begegnen wir uns hier, wobei ich Sie schon mal aus der Ferne erlebt habe. Während der DDR-Zeit haben Sie, und das habe ich in Ihrem Buch, das ich jedem nur empfehlen kann, Freiheit wird dann sein, das zu lesen, sein Zeugnis über Christen in der DDR. Sie haben nicht nur die DDR erlebt, sondern Sie haben sie auch erlitten. Die Stasi, die Staatssicherheit hat Sie bis ins Studierzimmer hinein verfolgt, im wahrsten Sinne des Wortes. Christen wurden in der DDR verfolgt. Wie haben Sie es geschafft, zu vergeben, denjenigen, die Sie verraten, die Sie bespitzelt haben?
Na, das ist gar nicht so leicht gewesen. Also ich habe einen Fall gehabt, wo ich habe einen Jungen gehabt in meiner Gemeinde, der hat in meiner Familie gelebt wie unser eigener Sohn, weil seine Mutter gestorben war und den meine Frau und ich sehr gerne gehabt haben, wie den eigenen Sohn. Und dann stellte sich heraus, dass gerade der, der mein allerengster Vertrauter war, gerade der für die Stasi gearbeitet hat. Und ich habe mich von dem damals getrennt und ich muss sagen, es hat fast 20 Jahre gedauert, bis wir wieder zusammengekommen sind. Gott hat uns dann später mal wieder zusammengeführt und dann haben wir uns angenähert, dann haben wir irgendwann mal ein Gespräch unter vier Augen geführt und jetzt ist alles wieder okay und wir sind jetzt zusammen wieder gute Freunde und machen unseren Bierabend zusammen und so. Aber ich sage euch, das mit der Vergebung, das ist nicht so leicht, auch nicht für einen Pfarrer. Das ist nicht so mit den Fingerschnipsen sofort zu machen. Ich habe sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um diese Verwundung heilen zu lassen und ihm die Hand geben zu können. Das hat sehr lange gedauert. Aber ich bin froh, dass es eben überhaupt möglich geworden ist. Mit manchen anderen bin ich gar nicht mehr in Kontakt gekommen. Die hat Gott vorher schon aus dieser Welt genommen und die müssen sich vor Gott verantworten. Und in vielen Fällen bin ich geradezu froh, dass ich mit manchen das gar nicht mehr aushandeln muss. Ja.
Eine persönliche Frage auch. Sie werden älter, Sie sind Jugendpfarrer, aber aus Ihrer Biografie kann man entnehmen, dass Sie dieses Jahr den 75. Geburtstag feiern. Ich habe viele ältere Menschen kennengelernt, die so Säulen der Gemeinde waren und sind. Und gerade in letzter Zeit haben mir einige gesagt, einer mit 85, du, mit 85, ich habe den Eindruck, der Glaube wird immer stärker umkämpft und angefochten, wie ich es früher nicht erlebt habe. Eine persönliche Frage, erleben Sie das auch so?
Nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Also bei mir persönlich ist das nicht so und mein Eindruck ist, also ich sehne mich manchmal geradezu nach den Zeiten zurück, wo der Glaube angefochten wurde in der Form, dass wir miteinander uns gestritten haben und diskutiert haben und so. Das ist ja alles weggefallen. Heutzutage macht jeder, was er will und keiner streitet sich mehr mit uns. Das finde ich geradezu schade. Also manche Anfechtung, die uns herausgefordert hat und uns dann dazu genötigt hat, unseren Glauben verständlich zu formulieren, die ist einfach weggefallen. Und also das finde ich schlimmer, diese... Ja, macht denn das nur wieder? Fährt uns die Karre hier davon, oder? Ja, also dieses allgemeine Schweigen, ja, dass man gar nicht mehr wirklich sich in Gefahr noch begeben muss, sondern wir machen unser Ding und die Welt macht ihr Ding, das finde ich sehr, sehr schade. Ja.
Das letzte Mal, wo ich Sie live erlebt habe, war vor 21 Jahren, oh. Nürnberg, Christeville 1988. Ja. Da standen Sie aber ein bisschen weiter von mir entfernt, vorne auf dem Podium.
Ja, ich habe Sie nicht gesehen.
Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Ihre Botschaft werde ich aber nie vergessen. Ja. Gott will alle. Ja. Und auch, was ich gelesen habe, ich selber habe dann Theologie studiert, war immer wieder auch angetan von Ihrer Leidenschaft, diese Botschaft weiterzubringen. Gott will alle und Gott will dich ganz. Menschen brauchen Freiheit, die kriegen sie aber nur in Jesus. Deswegen auch der Titel Ihres Buches, Freiheit wird dann sein, auch mit der Perspektive als Blues-Liebhaber, dass Sie diese Hoffnung haben auf die himmlische Herrlichkeit, auf den Himmel. Das spüre ich Ihnen ab. Wir im Vereinigten Deutschland, wir haben, ich würde nicht mehr sagen alle Freiheiten, wir haben viele Freiheiten, das Evangelium weiter zu verkündigen, Ein weiteres Stichwort ist das Bekennen. Was brauchen wir Christen in Deutschland, in dem wiedervereinigten Deutschland, um uns klar auf die Seite zu Jesus zu stellen und für die Freiheit in Christus einzutreten?
Jedenfalls ein bisschen Mut, mal die Klappe aufzumachen. Also wir haben gerade in Chemnitz, wir haben ja jetzt ProChrist dieses Jahr und schulen viele Christen, eben, dass die das lernen, den Mund aufzumachen. Das ist das große Problem, dass wir Gemeinden haben, die sind treu und brav, aber die haben es nie so richtig gelernt, ihren Glauben nach außen zu bezeugen. Und wir brauchen aber viele Menschen, zum Beispiel schon, die andere einladen. Und das ist jetzt so ein Prozess, der bei uns in Gang gekommen ist. Und wir hoffen, dass wir da wenigstens einen Teil von Menschen mal dazu bringen, ihren Mund zu öffnen und diese Gelegenheit wahrzunehmen, andere Menschen zumindest mal zu einer Veranstaltung einzuladen. Also unsere Christen haben das meistens gar nicht gelernt. Es gibt zwar einen Haufen Kurse und Bücher und was man alles machen kann, aber ich merke, dass ganz wenige es fertigbringen, mal einem Fremden wenigstens eine Einladung zu einer Veranstaltung zu überbringen. Das ist ja noch gar nicht der Schritt, dass man mit dem überhaupt über den Glauben selbst spricht. Ne?
Die ersten Christen, als sie das erste Mal das Redeverbot erteilt bekommen, Petrus und Johannes, die haben genau das Gleiche dann gemacht. Sie haben es der Gemeinde weitergegeben und die Gemeinde hat darum gebetet, dass wir Mut haben. Apostelgeschichte 4, Mut weiter uns zu Jesus zu bekennen, diese Freiheit einfach auch zu nutzen. Ich freue mich jetzt, dass wir nach dem Lied die Bibelarbeit hören über den barmherzigen Samariter und ich möchte dann auch noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen für Theo Lehmann, dass du ihn gebraucht hast in vielerlei Weise, um dein Evangelium nicht nur in der DDR, auch im Vereinigten Deutschland zu verkündigen. Ein Mann, der uns auch als Vorbild hingestellt ist, dass wir den Mut haben, uns zu dir zu bekennen, die Freiheit, die wir haben, zu nutzen und dafür einzutreten. Und ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du ihn bevollmächtigst für dein Reden und dass du unsere Herzen öffnest. Und unsere Ohren, dass wir dich hören. Amen.
Liebe Freunde, die meisten Menschen, die interessiert bloß eins, nämlich, was muss ich machen, damit ich was vom Leben habe? Klar, jeder will was vom Leben haben, will ich auch. Die Frage ist ja durchaus wichtig, aber es ist nicht die wichtigste Frage. Denn das Leben, das wir haben wollen, das hat ja alles irgendwann mal ein Ende. Und egal, wie weit du es im Leben bringst, am Schluss endest du in einer sehr bescheidenen Holzkiste. Dann geht's husch husch zu den Würmern oder hui durch die Esse im Krematorium, Asche zu Asche, Staub zum Staube, Erde zu Erde. Ich habe gelesen, 1980, da wurden 122 Millionen Kinder geboren. 1981 war schon jedes zehnte dieser Kinder bereits gestorben, verhungert. Und spätestens 80, 90 Jahren ist keiner mehr hier auf dieser Erde, der jetzt hier sitzt. Da sind wir alle schon gegangen, aber trotz dieser Vergänglichkeit des Lebens hat ja jeder von uns die Chance des ewigen Lebens. Und das geht nie zu Ende und das geht auch durch den Tod nicht kaputt. Und das hast du, wenn du Jesus hast. Und erst wenn du das ewige Leben hast, dann hast du auch wirklich was von diesem Leben. Dann geht ja die Freude an diesem Leben erstmal wirklich los. Und deshalb heißt die wichtigste Frage nicht, was muss ich tun, damit ich was vom Leben habe, sondern was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe. Mit dieser Frage kommt einer zu Jesus. Lukas Evangelium steht das im Kapitel 10. Und der stellt die Frage, Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Die Frage ist gut. Schlecht ist bloß, dass sie gar nicht ernst gemeint ist, denn der Typ, der hier so fromm fragt, der ist nicht ehrlich. Erstens kennt er die Antwort schon und zweitens ist er nicht bereit, die zu akzeptieren. Der fragt nicht, um eine Antwort zu erhalten, sondern um sich ein bisschen zu unterhalten. Der möchte gerne mal mit dem berühmten Rabbi Jesus ein schönes Gespräch führen, kann er hinterher sagen, oh, ich habe mal ein Seelsorgegespräch mit Jesus gehabt. So kann er seiner Umwelt vielleicht ein paar fulminante Geistesblitze mitteilen. Also einer von den frommen Schwätzern, wie sie heute in vielen kirchlichen Kreisen anzutreffen sind, da gibt es ja Menschen, die haben die Diskutierwut, die diskutieren über alles und stellen alles in Frage und kommen nie zu einem Ergebnis. Die Bibel schreibt über diese Leute, sie haben die Seuche der Fragen und der Wortklauberei. Sie haben zerrüttete Sinne. Sie haben den Schein von Frommen, aber die Kraft wirklicher Frömmigkeit kennen sie nicht. Sie lernen pausenlos und kommen doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Und so ein Typ kommt also zu Jesus. Und man merkt ihm an, dass er sich geradezu was darauf einbildet, dass er ein hochgebildeter Mensch ist, tief religiös, spirituell angeregt. Also so einer, der so erkennen lässt, also ich spreche nicht über die Plattheiten des Alltagslebens, ich interessiere mich für höhere Werte, fürs ewige Leben. Ja, solche Leute gibt es ja auch unter uns, die bilden sich was ein, sie sind was Besseres als die anderen, bloß weil sie einen Glauben haben oder zu einer Gemeinde gehören. Manche kommen sich wirklich über die platten Materialisten etwas erhaben vor, weil sie sich mit was Höherem beschäftigen. Und solchen Leuten ist nur dadurch zu helfen, dass man die von ihren Höhen runterholt auf den platten Boden der Tatsachen. Also dorthin, wo es um Taten geht. Und so macht es Jesus mit diesem Gesprächspartner, als der gerade so zum geistlichen Höhenfluch ansetzt, da zwingt Jesus ihn zu einer theologischen Bauchlandung. Als der fragt, Meister, was muss ich denn tun, damit ich das ewige Leben habe? Da fragt Jesus zurück, wie zu so einem Schuljungen, und sagt, nu, was steht in deiner Bibel geschrieben? Was liest du da? Und unser Manneken, der hat nur in der Konfirmandenstunde gut aufgepasst, wie aus der Pistole geschossen, spult er jetzt brav runter, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt und ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Bravo, sagt Jesus, hat die Fein gemacht, kriegst du eine Eins in Religion, du bist in Ordnung, deine Antwort stimmt, genau so ist es. Und dann sagt Jesus, tu das und dann wirst du leben. Und damit ist für Jesus das Gespräch gelaufen, so einfach ist das bei dem. Die Antwort auf die wichtigste Frage des Lebens ist ganz einfach, nämlich liebe Gott und deinen Nächsten. Das ist alles. Kann jeder verstehen, das kann jeder tun. Aber gerade davor, vor dem Tun, da will sich ja unser Mann drücken. Und deshalb flüchtet er sich in die Diskussion. Der weiß ganz genau, solange noch diskutiert wird, braucht man ja noch nichts machen. Das ist ja das Praktische an der Diskussion. Also fragt er an, und fängt er an, die einfache Antwort, die Jesus ihm gegeben hat, zu problematisieren. Der sagt, ja, im Thema Nächstenliebe sind wir uns natürlich einig. Klar, Nächstenliebe muss sein, selbstverständlich. Aber jetzt kommt nun seine Frage, wer ist denn mein Nächster? Und mit dieser Zusatzfrage, da kommt er sich nun mächtig schlau vor, weil er Jesus jetzt sozusagen zu einer neuen Diskussionsrunde zwingt. Aber Jesus ist ja nun nicht auf den Kopf gefallen. Der lässt sich nicht auf die Schippe nehmen und in so eine Diskussion reinziehen über das Thema, wer ist mein Nächster, sondern Jesus erzählt jetzt einfach eine Geschichte. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, das ist eine der bekanntesten Geschichten in der ganzen Bibel. Jesus begann zu erzählen, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho, unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam nun ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit. Er sah ihn und ging vorbei. Schließlich kam ein Mann aus Samarien. Als der den Überfallenen sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich um ihn kümmerte. Am anderen Tage gab er dem Wirt 2 Silberstücke und sagte, pflege ihn, und wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Nächster gehandelt? Der Fragesteller antwortete, der ihm geholfen hat. Und Jesus erwiderte, dann geh und mach's genauso. Die Frage ist also gar nicht, wer ist denn mein Nächster, sondern wem bin ich der Nächste? Also wenn du fragst, wer ist denn mein Nächster, da wirst du immer welche finden, von denen du sagst, nee, also das sind keine Nächsten, das sind keine Mitmenschen, das sind Untermenschen oder Unmenschen oder unwichtige Menschen, vorbestraft, faul, ungewaschen, versoffen, stinken, selber schuld, die haben keinen Anspruch auf meine Mitmenschlichkeit. Also um das zu verhindern, dass du von irgendeinem Menschen dieser Welt sagst, der ist nicht mein Nächster, da dreht Jesus die Frage, wer ist denn mein Nächster, einfach um. Nämlich nicht, wer ist mein Mitmensch, sondern wem bist du denn Mitmensch? Wem bist du der Nächste? Du selber bist der Nächste. Das ist das Ergebnis dieser Geschichte. Du kannst nicht in deinem Leben da sitzen, so wie im Wartesaal, wo du auf deinem Stühlchen sitzt. Jetzt habe ich ja was runtergeschmissen, naja. Und sitzt auf deinem Stuhl und guckst dir die Leute an, einer nach dem anderen, die reinkommen. Ob vielleicht irgendeiner dir so sympathisch ist, dass er dein Nächster sein könnte. Mit dieser Geschichte hier, da reißt Jesus die Türe zum Leben auf und schreit, der Nächste bitte. Und er erwartet von dir, dass du aufstehst und dass du losgehst und dass du handelst. Jetzt bist du dran. Der Nächste bitte, du bist dran. Die Straße zwischen Jerusalem und Jericho, die gibt es nicht nur in Israel. Die führt quer durch die ganze Welt, quer durch Stuttgart, die führt quer durch unser Leben. Wir sind alle unterwegs auf dieser Straße zwischen Jericho und Jerusalem, auf der Straße nach dem Glück, nach dem Wohlstand, unterwegs in die neue und schöne und heile Welt. Aber diese Straße ist gesäumt von Opfern, die unter die Räuber gefallen sind. Jesus hat mal gesagt, dass alle, die vor ihm gewesen sind, Räuber und Diebe waren. Und damit sind die Leute gemeint, die die Menschen überfallen mit ihren Forderungen und diese überfordern mit ihren Forderungen, diese totschlagen mit ihren Parolen, ausbeuten mit ihren Versprechen, falsche Propheten, Sektengurus, die den Menschen durch Gehirnwäsche ihre Persönlichkeit rauben, ihre Meinung abwürgen, ihr Gewissen demontieren, ihre Zeit stehlen, ihre Menschenrechte mit Füßen treten, vor allem das oberste aller Menschenrechte, nämlich von Gott zu erfahren. Und genau das ist die Aufgabe von uns Christen. Den Opfern menschenverachtender Ideologien und Religionen in Wort und Tat zu bezeugen, Jesus ist der einzige Weg in den Himmel. Und diese Jugendmissionskonferenz, die hat nur ein einziges Ziel, nämlich junge Menschen zu finden und zu motivieren, die sagen, jawohl, an dieser Rettungsaktion will ich mich beteiligen. Ich appelliere deswegen heute Vormittag nicht an eure Gefühle, an deine Retterliebe oder dein Mitleid für irgendwelche anderen Menschen. Das hat Jesus, wenn es um die Mission ging, auch nicht gemacht. Sondern der hat stocknüchtern, wie der nun mal gewesen ist, wenn es um die Mission ging, einen Befehl erteilt. Genau wie hier am Ende. Geh los und mach's. Und Freunde, einem Befehl gegenüber, da gibt es nur eine einzige richtige Reaktion, nämlich das ist der Gehorsam. Und deswegen mache ich dich lediglich darauf aufmerksam, dass es bei der Liebe zu Gott und dem Nächsten um einen Befehl geht. Die Bibel sagt, es handelt sich um das höchste Gebot überhaupt. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn und deinen Nächsten. Das müssen wir uns jetzt mal ein bisschen ansehen. Diese berühmten Sätze, die sind für viele Menschen so eine Art Zusammenfassung oder beste Zusammenfassung überhaupt des Evangeliums. Dabei sind die gerade kein Evangelium, sondern die sind nach der lutherischen Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, die sind Gesetz. Die Formel Gesetz und Evangelium bedeutet, mal auf den Punkt gebracht, Evangelium ist das, was Gott für uns getan hat, Gesetz ist das, was wir für Gott zu tun haben. Und in diesem Bibelwort, du sollst lieben Gott von ganzem Herzen und so weiter, da geht's, sagt die Bibel, um das höchste Gesetz. Das höchste Gebot im Gesetz. Im Neuen Testament, da kommt dieses Liebesgebot an drei Stellen vor. Hier die Stelle, über die wir reden, Lukas 10 und dann noch Markus 12 und Matthäus 22. Und in allen drei Fällen handelt es sich immer um ein Zitat aus dem Alten Testament. Da sind zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament zusammengefügt worden. Erstens mal das Grundbekenntnis Israels aus dem 5. Buch Mose. Höre Israel, der Herr dein Gott ist ein einiger Gott. Und zweitens aus dem 3. Mose, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und viele Ausleger sind der Meinung, dass die Zusammenstellung dieser beiden Sätze aus dem Alten Testament sozusagen die spezielle große Leistung von Jesus ist. Nun stimmt das schon, diese beiden Schriftstellen, die Jesus hier zusammengefügt hat, die liegen also im Alten Testament mehrere Bücher weit auseinander. Kein Rabbiner hat vor Jesus diese beiden Schriftstellen miteinander kombiniert. Kein urchristlicher Schriftsteller hat das so gemacht. Und die Schriftgelehrten hatten damals ohnehin Bedenken, so das Gesetz in einem einzigen Satz zusammenzupressen. Weil die haben befürchtet, wenn man nur von diesem einen Gebot redet, dass dann die anderen Gebote unter den Tisch fallen. Ihr müsst euch mal vorstellen, das Judentum, das hatte in den Mosebüchern 613 Gebote festgestellt, 365 Verbote und 248 Gebote. So, und jetzt kamen dazu noch tausende sogenannte Zusatzbestimmungen, ein Wust von Geboten und Gesetzen, dem sich der Mensch gegenüber sah. Und wer das studieren wollte, von dem sagte man, dass es das Joch des Gesetzes auf sich nimmt. Und Jesus hat das so beschrieben und hat gesagt, diese Toralehrer, die das so machen, sie binden schwere Lasten, legen sie auf die Schultern der Menschen. Also wo Frömmigkeit in Irrsinn übergeht, wo weder Gott noch die Menschen was davon haben. Da stellt sich ja von selber die Frage, na, was ist denn nun eigentlich die Hauptsache an dem biblischen Glauben? Und das Judentum hat sich dieser Frage auch gestellt. Es gibt Belege, wo das Gebot der Gottesliebe und der Menschenliebe miteinander gekoppelt worden ist. Aber nur in außerrabbinischen Kreisen. Das älteste Beispiel stammt aus dem Jahre 100 vor Christus, kommt aus Essenerkreisen. Und der jüdische Philosoph Philo, der hat 50 Jahre nach Jesus auch die beiden zusammengebracht. Also man wird gar nicht sagen können, dass das die einzigartige Idee von Jesus gewesen ist. Immerhin, er hat durch die Kombination dieser beiden alttestamentlichen Schriftstellen, Gottesliebe, Nächstenliebe, hat er das in besonderer Klarheit eben getan. Höre Israel, Gott ist allein der Herr und neben ihm gibt es keinen Gott. Ihn sollst du von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft lieben. Und ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deine Mitmenschen so, wie du dich selbst liebst. Es gibt kein anderes Gebot, das lebenswichtiger ist als die beiden. Lebenswichtig, das Wichtigste im Leben, der Sinn des Lebens, das sind natürlich schwere Brocken. Und über diese Frage, da kannst du dicke Bücher lesen und da kann man sich den Kopf drüber zergrübeln, kann man intellektuelle Erwägungen anstellen, komplizierte Vorträge anhören. Also bei Jesus ist das ganz einfach. Einfach heißt nicht leicht. Also um zu verstehen, was Jesus sagt, ist es aber so, da brauchst du kein Abitur. Und um das zu machen, was er sagt, da braucht man keine Qualifizierung. Die Frage ist, was ist die Hauptsache im Leben? Liebe Gott und deinen Nächsten, das ist alles. Und das kann jeder und das soll jeder. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Das ist ein Gebot. Und nun haben wir sofort ein Problem, wenn wir das Wort Gebot hören und das Wort Liebe hören, weil das nach unseren Vorstellungen nicht zusammenpasst. Weil wir nämlich in unserer deutschen Sprache für das Wort Liebe nur ein einziges Wort haben und in der Bibel gibt es verschiedene Ausdrücke für verschiedene Arten von Liebe. Und demzufolge entsteht sofort in unseren Köpfen ein Durcheinander, wenn wir hören, du sollst lieben. Und da sagen wir, wie ist das möglich? Man kann doch Liebe nicht einfach anordnen. Und wenn der normale junge Mensch von Liebe hört, da denkt er an seinen Freund oder seine Freundin und schon wird es ihm ganz weich in den Knien. Kennt doch jeder dieses Gefühl, der schon mal richtig verknallt gewesen ist. Das Gefährliche am Verliebtsein ist aber, dass einem dabei nicht nur in den Knien, sondern auch im Gehirn und in der Birne etwas weich wird. Wir sollen Gott lieben mit ganzem Verstand. Aber Verliebte, die sind ja nur gerade oft nicht bei ganzem Verstand. Es hat ein besonders boshafter Mensch mal gesagt, Liebe ist hormonal bedingtes Irresein. Ich habe gelesen, selbst bei den Regenwürmern ist das so. Also es, ja, ich habe gelesen, da war ein Regenwurm, der hatte sich in einen Regenwürmen, in so eine richtig schöne Schlanke war das, hat er sich verliebt und die war aber spröde und wollte ihn nicht erhören. Und da hat er dieser Regenwürmen einen Heiratsantrag gemacht und gesagt, wenn du heute nicht Ja sagst, dann werfe ich mich vor das nächste Huhn. So reden Leute, die wahnsinnig verliebt sind. Aber du sollst ja Gott nicht lieben wie ein Wahnsinniger, sondern du sollst ihn lieben wie ein Verständiger mit deinem ganzen Verstand. Die Liebe, von der Jesus redet, die hat mit der sentimentalen Spielart oder der sexuellen Spielart von Liebe überhaupt nichts zu tun. Du kannst Gott nicht so lieben wie deinen Freund und wie deine Freundin. Natürlich ist das Gefühl in dem Verhältnis zu Gott nicht ausgeschlossen, aber das ist keineswegs die Hauptsache oder etwa gar die Grundlage. Gott lieben ist eine Sache nicht des Gefühls, sondern des Gehorsams. In der Bibel steht, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine nüchterne Aussage ist. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Also Gott lieben heißt, seinen Willen tun. Natürlich geht sofort jetzt wieder die Frage reihlos, ja, woher weiß ich denn, was Gott von mir will? Wie erfahre ich denn den Willen Gottes? Wer nach dem Willen Gottes fragt, muss sich nach seinem Gehorsam fragen lassen. Die Gehorsamsbereitschaft ist die Grundlage dafür, dass du Gottes Willen erfährst. Den erfährst du aus der Bibel, den erfährst du, wenn du mit anderen Christen über dein Problem redest und wenn du mit Gott selbst über dein Problem redest. Das Problem ist nur, dass bei vielen Menschen die Frage, wie erfahre ich denn Gottes Willen, auch nur ein Vorwand ist, um sich vor dem Handeln zu drücken. Also, Mensch, macht's doch nicht immer im Leben alles so kompliziert. Lies deine Bibel, dann mach deine Augen auf und guck nach, wer in der Welt dich braucht und los geht's. Also, wir sind so eine richtige Diskutierkirche geworden. Seit Luthers Zeiten wird in der Theologie, vor allem in Deutschland, darüber diskutiert, ob Menschen dieses Liebesgebot nun halten können oder nicht. Also der Höchste, der hat uns doch das höchste Gebot nicht gegeben, damit wir darüber diskutieren, sondern damit wir gehorchen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und deinen Gott. So. Und wir sollen das tun von ganzem Herzen. Das heißt, Gott will dich ganz. Und es gibt in der christlichen Verkündigung ein paar Punkte, wo du mit absoluter Sicherheit damit rechnen kannst, dass Widerspruch entsteht. Und einer dieser Punkte ist das Wort ganz. Also solange man den Menschen Angebote macht und ihnen erklärt, dass der Glaube im Leben hilfreich ist und dass man eine Kraft empfängt und eine Hoffnung und so weiter, da gehen sie ja einigermaßen bereitwillig mit. Aber sobald man sagt, du kannst diese Hoffnung, diese Kraft und das alles, das kannst du aber nur haben, wenn du dich Gott ganz und gar unterstellst. Wenn du dich bekehrst, wenn du Jesus dein Leben schenkst und wenn er die Nummer eins in deinem Leben wird. Und da geht der Widerspruch los. Da ist dann das radikal, das ist einseitig, das ist Vereinnahmung und überhaupt, warum denn nur Jesus? Geht nicht auch noch ein bisschen Buddha und so? Also ein bisschen, 99% machen manche mit. Aber alles, das ist für viele Menschen zu viel. Aber Freunde, es hilft nichts. Unser Bibelwort und ein Blick in die Konkordanz zeigt uns, dass Gott nicht nur nicht mit halben Sachen unzufrieden ist, sondern dass er die Halbheiten verabscheut. Und jede Halbheit, also alles, was nicht ganz gemacht wird, das verurteilt er in ganz besonderer Schärfe. Auf den Halbheiten liegt die Verurteilung. Ihr kennt die Geschichte von Lots Weib. Die war gerettet, die war aus dem Flammeninferno, sie war raus. Aber sie guckt sich nochmal um. Aus Sehnsucht nach ihren neuen IKEA-Möbeln oder was das nur war. Und da war es zu spät. Sie ist nicht ganz gegangen und da musste sie ganz zurückbleiben. Und auf der Hingabe, auf der ganzen Hingabe, da liegt die Verheißung. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, heißt es in der Bibel, dann will ich mich von euch finden lassen. Von ganzem Herzen. Also oft ist das so, dass die wohlwollende Anerkennung des lieben Gottes in Widerspruch umschlägt, wenn ein Mensch begreift, der will mich aber ganz. Und das wird besonders deutlich an der Taufe, vor allem an der Taufe auf dem Missionsgebiet. Also solange einer, sagen wir mal, ein Hindu in Indien, solange der so mit dem Christentum ein bisschen sympathisiert, da hat da noch niemand was dagegen. Gandhi, das war ja ein ausgesprochen fanatischer Hindu, aber Gandhi, der hat das Neue Testament gelesen und der hat öffentlich sich anerkennend über Jesus ausgesprochen und das hat kein Mensch dem Gandhi übel genommen. Aber in dem Moment, wo sich in Indien ein Hindu taufen lässt, Also in aller Öffentlichkeit anerkennt, ich unterstelle mich und mein Leben total und ganz Jesus Christus. Da ist die Toleranz zu Ende, da fliegt er aus der Familie raus, er ist enterbt, Toterklärung. Dann beginnt der Kampf. Auf dem Gebiet der Taufe besteht diese Gefahr in unserer volkskirchlichen Praxis nicht. Und dass sich bei der Forderung nach ganzer Lebensübergabe Widerspruch meldet, die Gefahr besteht auch fast nicht, weil fast niemand diese Forderung stellt. Statt dass wir unserem Volk diese steile Forderung Gottes überbringen und mit ganzer Kraft bezeugen, dass es darum geht, Gott mit ganzem Herzen zu folgen und zu dienen, da haben wir uns darauf beschränkt, die biblische Forderung nach einer ganzheitlichen Hingabe zur Pflege sogenannter christlicher Werte zu verdampfen. Und so auf dem Wege des Religionsunterrichtes ein paar christliche Werte in die öffentliche Diskussion einzubringen. Freunde, der größte Wert für unsere immer gottloser werdende Gesellschaft, das sind nicht Menschen, die so einen gewissen Respekt vor vergoldeten Kirchturmspitzen haben, sondern Menschen, die Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben. Von ganzer Seele. Und das heißt, es geht um eine Ganzhingabe, die ein Leben lang dauert. Immer. Nicht nur, wenn alles gut läuft. Auch wenn du krank bist und kaputt und fertig, wenn du Gott nicht verstehst und auch wenn du ihn nicht verspürst. Und mit deinem ganzen Verstand, das heißt also, du sollst als Christ deinen Verstand nicht abschalten, sondern du sollst ihn einschalten. Heute wollen uns ja viele Leute einreden, zum Beispiel die immer so schöne Artikel im Spiegel schreiben, der da in Hamburg erscheint, die wollen uns einreden, das Denken des Menschen, das käme erst zur vollen Reife, wenn man sich von Gott verabschiedet hat. Denn wer an Gott glaube, der dürfe ja nicht denken. Also, Freunde, das stimmt doch überhaupt nicht. Im Gegenteil, geboten ist das Denken bei Gott. Er verlangt es doch ausdrücklich. Um an Gott zu glauben, musst du doch nicht deinen Verstand abschalten, sondern deinen Widerstand aufgeben. Und wer seinen Verstand nicht benutzt, ist selber schuld, wenn er Gott und die Welt nicht versteht. Wir hatten früher in der DDR haben wir so eine besondere Art von Witzen gehabt. Gab es eine bestimmte Kategorie, das waren Witze über die Volkspolizisten. Stehen zwei am Straßenrand. Zwei, da brauchte man nicht dazu sagen Volkspolizisten, weil die standen immer zu zweit. Das wusste man schon. Also zwei stehen am Straßenrand. Kommt ein Auto, der Fahrer dreht die Scheibe runter und fragt, do you speak English? Nee. Poruski? Nee. Italiano? Nee. Espanol? Nee. Parlez-vous français? Nee. Oh, dreht er die Scheibe wieder hoch und fährt weiter. Da sagt der eine zu dem anderen, Mensch, hast du das gemerkt? Das war ein Genie. Der konnte 5 Sprachen. Da sagt der andere, und? Hat's denn was genützt? Also Leuten, die sich weigern, ihren Verstand zu gebrauchen und die sich dann auf ihre Dummheit noch was einbilden, denen ist natürlich schwer zu helfen. Gott will aber, dass allen Menschen geholfen wird. Und deswegen ist bei Gott Dummheit verboten. Du sollst Gott lieben mit allen deinen Kräften, auch mit allen deinen intellektuellen Fähigkeiten. Schon deswegen, damit du nicht jeden Blödsinn glaubst, den die Leute dir erzählen. Und die Behauptung, wer an Gott glaubt, könnte und dürfte nicht vernünftig denken, die ist Blödsinn, die ist einfach unlogisch. Also ich sehe doch ganz deutlich, dass noch der Kopfloseste unter euch auf seinem Hals so eine Kugel sitzen hat, also eine Birne drauf gekriegt hat. Das ist ja nicht nur der Abstandhalter für die Ohren, sondern da hat ja Gott noch eine ganze Menge niedlicher kleiner grauen Zellen installiert. Na wozu? Natürlich, damit du sie benutzt. Ich meine, sonst hätte ja Gott viel Material einsparen können, deine Rübe wesentlich kleiner machen können. Warum sollte Gott dir erst so etwas Praktisches schenken wie einen Verstand und dir dann verbieten, ihn zu gebrauchen? Das ist doch unlogisch. Im Gegenteil, bei Gott ist das Denken befohlen. Und deinen Verstand, den kannst du übrigens überhaupt erst richtig benutzen, wenn du an Gott glaubst. Das hat schon der Pater Braun erkannt. Es gibt so Detektivgeschichten vom Pater Braun. Und in einer Geschichte, da sagt er als erste Folge davon, dass ihr nicht mehr an Gott glaubt, verliert ihr euren gesunden Menschenverstand. Und die Bibel sagt im Alten Testament, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Also an Gott glauben, das ist sozusagen das Vernünftigste, was du tun kannst. Du sollst es tun mit allen deinen Kräften, nicht so lustlos und lahm und schlaf und schläfrig, sondern mit Volldampf, mit Pfiff, mit Aufmerksamkeit und dein ganzes Denken und Handeln und Planen und Studieren und Urteilen und Leiden und Entscheiden. Alles muss von Gott bestimmt sein, an ihm orientiert und von ihm normiert. Alles muss darauf ausgerichtet sein, seinen Willen zu tun. Und nichts und niemand kann dir wichtiger sein. Also eine solche totale Hingabe zu verlangen, das kann eben nur Gott. Dieses Recht hat nur Gott allein. Das hat kein Mensch, keine Ideologie, kein Staat, keine andere Menschengruppe oder was, sondern nur Gott. Und zwar hat er alleine dieses Recht, weil er dein Schöpfer ist. Verstehst du, Gott hat ein Recht auf dich. Und er hat ein Recht auf deine Liebe. Denn er hat dich doch zuerst geliebt. Bevor du geboren wurdest, hat er doch schon an dich gedacht. Und seit du geboren bist, hat er in Liebe dich begleitet. Und deswegen hat er ein moralisches Recht von dir, Liebe zu fordern. Auch Diktatoren fordern Liebe von ihren Untertanen. Ich kenne auch so eine Geschichte aus der DDR noch. Da wurde erzählt, ein Diktator besucht einen Freund. Der hat Besuch von einem Freund und der zeigt dem in einem Raum die Geschenke, die ihm seine Untertanen alle gemacht haben. Und der Freund, der staunt und sagt, das haben die dir alles geschenkt? Na, die müssen dich aber lieben. Und da sagt der Diktator, ja, die müssen mich lieben. Freunde, Gott ist kein Diktator, der ist unser Vater. Und der beutet uns nicht aus, der bietet uns was an, nämlich die Vergebung. Und obwohl er uns kennt, mit dem, was hinter uns liegt, und obwohl er schon weiß, was auch noch vor uns liegt, da hat er uns trotzdem lieb. Das ist das große Wunder. Der liebt dich, der ist ganz verrückt vor Liebe nach dir. Und der macht etwas, worauf du als Mensch nie gekommen wärst. Der schlüpft in unsere Haut, kommt als Mensch in unser Leben und gibt sein Leben für uns hin. Und wenn dein Leben zu Ende ist, da will er dich ja auch bei sich haben, für immer. Er sagt ja, er hat eine Menge Wohnungen vorbereitet und wer will, kann da einziehen. Siehst du, so ist Gott, wie ein Vater zu seinem Kind. Und so lieb hat Gott dich, verstehst du, dass er deshalb auch ein moralisches Recht hat, von dir Gegenliebe zu fordern. Der ist doch nicht irgendwer, er ist dein Schöpfer. Und du bist auch nicht irgendwer, du bist sein gewolltes Geschöpf. Nun gibt es Leute, die verdrehen verzückt die Augen, wenn man sowas sagt und wenn man von Gott redet. Aber sie verschließen die Augen und die Ohren und die Hände, wenn der Kollektenbeutel kommt, wenn es um den Nächsten geht. Die bringen das fertig, sonntags in den Gottesdienst zu gehen und am Montag ihre Nachbarin zu übersehen. Und um diesen frommen Heuchlern den Saft abzudrehen, da erklärt Jesus, genauso wichtig wie die Liebe zu Gott, ist die Liebe zum Nächsten. Du sollst lieben deinen Nächsten wie dich selbst. Und weil diese beiden Gebote hier zusammengekoppelt sind, ist das der Grund, warum manche Leute von einem Doppelgebot der Liebe sprechen. Das kann aber zu einem Missverständnis führen. Manche denken, wenn Menschen sich gegenseitig lieben, dann lieben sie auch automatisch dann Gott. Aber so ist das ja nicht. Der russische Dichter Tolstoi, der hat mal eine Geschichte geschrieben und die hat den Titel Wo Liebe ist, da ist Gott. Aber das stimmt gar nicht. Das ist unbiblisch. Sondern es ist so, wie aus dem ersten Gebot alle anderen Gebote folgen, so folgt das Gebot der Nächstenliebe aus dem Gebot der Gottesliebe. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, deshalb können wir ihn und auch andere Menschen lieben. Ich will mal noch was zu dem Begriff der Nächste sagen. Dieser Begriff, der kommt außer in diesen Bibelstellen, die ich schon genannt habe, und in noch drei weiteren aus dem Neuen Testament, sonst in der Bibel gar nicht vor. Noch ein paar Mal in Briefen. Überall aber, wo dieser Begriff in den Evangelien vorkommt, hat ihn Jesus zitiert aus dem Alten Testament. Jesus selber hat vom Nächsten gar nicht gesprochen. War gar nicht sein Thema. Sein Thema war das Reich Gottes, sein Thema war die Vergebung und so weiter. Und nur in dieser zitierten Form finden wir im Neuen Testament diesen Begriff von dem Nächsten. Und nun ist das eben mit der Nächstenliebe so eine schwierige Kiste, weil uns unsere Mitmenschen oft so unsympathisch sind und wir zweitens bei der Liebe eben immer an ein Gefühl denken. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, Nächstenliebe hat mit dem Gefühl oder mit Sympathien und Antipathien überhaupt nichts zu tun, sondern das ist eine Sache des ganz nüchternen Gehorsams. Leute, wenn es um Gefühle ginge, da ginge wahrscheinlich kein junger Christ in irgendein Altersheim, um alten Leuten den Hintern abzuwischen. Das ist keine besonders angenehme Tätigkeit, im Gegenteil, das ist eklig. Und Gott verlangt ja nicht von uns, dass wir für die ungewaschenen Füße alter kranker Leute schwärmen, als ob das ein Wohlgeruch wäre. Aber er verlangt, diese alten, kranken, hilflosen Menschen zu waschen, zu pflegen, sich um sie zu kümmern, eben sie zu lieben. Das ist der Befehl. Und die Überwindung des Ekelgefühls, das ist die Nächstenliebe. Segnet die euch fluchen, das ist der Befehl. Und die Überwindung des Rachegefühls, das ist die Nächstenliebe. Liebt eure Feinde, das ist der Befehl. Und die Überwindung des Hassgefühles, das ist die Nächstenliebe. Nächstenliebe ist meistens etwas, was gegen mein eigenes Gefühl spricht. Gott verlangt nicht von mir, dass ich irgendwelche Leute, die mich anstinken, auf einmal sympathisch finden soll. Das gibt Typen, von denen der Udo Lindenberg gesungen hat. Bei ihrem Gesicht werden die Mütter sagen, Kind, der hat ja eine Fresse zum Reinschlagen. Und das wäre Heuchelei, wenn ich für solche Typen oder für meine Feinde irgendwelche Sympathie empfinden würde. Man kann Gefühle sich nicht befehlen. Ich kann mir nicht befehlen, ab sofort findest du jenes Rindvieh von Vorgesetzten sympathisch. Aber ich kann mir befehlen, ab sofort nennst du deinen Vorgesetzten nicht mehr Rindvieh. Verstehst du, wenn Gott uns Liebe befiehlt, dann will er nicht, dass du was fühlst, sondern er will, dass du was tust. Das geht bei Gott nie um irgendwelche Gefühle, es geht um Taten. Gott selber zeigt dir seine Liebe doch auch nicht durch Gefühle, sondern durch Taten. Der hat doch nicht vom Himmel runter irgendwelche Gefühls- und Liebesbotschaften abgelassen. Das wäre zwar nett, aber wäre nutzlos gewesen. Was nützt uns ein Gott, der hinter irgendwelchen Wolken sitzt und Liebesbriefe abschickt? Nein, er ist selber hinter seiner Wolke vorgekommen, runtergekommen, in unsere Erde gekommen, in unsere Haut reingekommen, in unser Schicksal reingekommen und hat hier auf dieser Erde vor den Augen der Menschen Taten vollbracht, die seine Liebe beweisen. Der ist für dich an deiner Stelle zum Beispiel am Kreuz gestorben. Der größte Beweis seiner Liebe. Und denke ja nicht, dass das Jesus leicht gefallen ist. Der ist doch nicht aus irgendwelchen Liebesgefühlen heraus ans Kreuz gegangen. Im Gegenteil. Die Bibel berichtet das ja ganz ausführlich und nüchtern, dass er in Gethsemane Gott angefleht hat. Da hat er vor Angst vor dem Tode, da hat er Blut geschwitzt. Und er hat Gott angefleht und gesagt, das gibt, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Und dann hat er aber gesagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der hat gegen sein Gefühl gehandelt und hat aus Gehorsam gehandelt. Und die größte Liebestat der Menschheit, dass der Sohn Gottes für unsere Schuld am Kreuz stirbt, die größte Liebestat der Geschichte, das war eine Gehorsamstat. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In der Bibel steht über Jesus, er war gehorsam, ja, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und deswegen sage ich nochmal, Gottes Liebe zu dir besteht nicht aus irgendwelchen Gefühlen, sondern aus Taten. Und deshalb verlangt er von dir auch, dass deine Liebe zu ihm eben nicht aus Gefühlen besteht, sondern ebenso aus Taten. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, wie und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Worte, wie dich selbst, die sind oft ganz falsch verstanden worden. Viele Leute reden ja nicht nur von einem Doppelgebot der Liebe, die haben gleich ein Dreifachgebot der Liebe draus gemacht. Indem sie nämlich hier herauslesen eine Aufforderung zur Selbstliebe und zur Selbstannahme. Das ist der Sache nach richtig. erst muss ich mich angenommen haben, damit ich andere lieben kann und so. Manche haben da ganze Bücher, ganze Theorien draus gemacht. Nur mit dieser Bibelstelle hier hat es überhaupt nichts zu tun. Davon steht hier kein Wort hier. Hier steht ja nicht, du sollst deinen Nächsten lieben, nachdem du erstmal dich selber geliebt hast, sondern hier steht nur da, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Selbstliebe, die wird hier nicht befohlen, sondern die wird als eine Selbstverständlichkeit vorausgesetzt. So wie bei Paulus im Epheserbrief, da schreibt er mal über so ein Problem, da geht es um die Fürsorge für den eigenen Körper. Das ist ja im Normalfall für jeden Menschen eine Selbstverständlichkeit. Schreibt der Paulus, niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern jeder hegt und pflegt es. Das ist das Normale. Und Leute, die sich durch Magersucht zu Tode hungern, das ist eben nicht normal. Kein Mensch muss uns in Sachen Selbsterhaltung irgendwelche Lehren erteilen. Schon der Säugling, der saugt, wenn es was zu trinken gibt, der zuckt vor Licht zurück, der schließt das Augenlid vor einer Fliege. Diese natürliche, diese oft unwillkürliche, selbstverständliche Fürsorge für uns selber. Das fasst dann Paulus zusammen in dem Ausdruck, lieben wie sich selbst. Und genauso ist das auch hier von Jesus gemeint. Die Bedürfnisse des anderen, des Nächsten, die sollen uns nicht ferner liegen als die eigenen. Die Selbstliebe wird also erstens mal nicht verurteilt und zweitens mal nicht verlangt, sondern die wird von Jesus als selbstverständlich vorausgesetzt. Wisst ihr, Jesus ist eben ein Realist. Der weiß doch ganz genau, jeder liebt sich selber am meisten. Jeder beurteilt alles danach, ob es mir nützt. Jeder denkt selbstverständlich zuerst einmal an sich selber. Erst komme ich, der Rest kommt später. So ist nun mal der Mensch. Und nun sagt Jesus, nur bitte, dann nimm doch diese Wirklichkeit mal ernst. Und nimm den anderen genauso ernst, wie du dich nimmst. Gönne ihm, was du dir gönnst. Leiste für ihn, was du dir leistest. Tu für ihn, was du für dich selber tust. Liebe ihn wie dich selbst. Das hast du alles schon tausendmal gehört. Dass du deinen Mitmenschen lieben sollst, das weißt du alles schon lange. Du weißt, dass die Nächstenliebe etwas Gutes ist. Du weißt, dass sie für das Zusammenleben der Menschen wichtig ist. Und du weißt, ich habe es heute besonders betont, dass sie von Gott befohlen ist. Du weißt es. Na also, dann tu es doch. Und wenn du noch Fragen hast, zum Beispiel die Frage, wie macht man das? Geh los und tu es. Da gehst du in den Saal, wo die Sabine Ball nachher redet. Die gibt dann noch die letzte Ölung. Jetzt beten wir. Detlef, kommst du.
Danke, Theo Lehmann. Wir werden stille zum Gebet. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du es bist, der zu uns redet, dass du ein Gott bist, der redet. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns ein Ohr gegeben hast, dass wir dein Reden hören können. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns den Verstand gegeben hast, dass wir dich erkennen, dass du uns befohlen hast, dich von ganzem Herzen mit all unseren Sinn, mit unserem Verstand, dich zu lieben. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du deine Liebe in der Tat bewiesen hast und dass das sichtbar wurde im Leben und im Sterben und in der Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass unsere Nachfolge und unser Glauben an dich das zum Ausdruck bringt, diese Liebe, die du uns befohlen hast, dass wir das in die Tat umsetzen, dass wir hinausgehen zu den Menschen, um ihnen deine Liebe zu bezeugen. Amen.